Krieg gegen Iran. Wie groß ist die Chance auf einen echten Regime-Change? Die USA und Israel fliegen Angriffe gegen den Iran. Das genaue Ziel, die Strategie der USA, das ist nicht ganz klar. Geht es tatsächlich auch um einen Regimewechsel? US-Präsident Trump hat das iranische Volk direkt angesprochen. Wenn die USA quasi fertig seien mit ihrer militärischen Intervention, dann könne das iranische Volk übernehmen. Der geistige Führer Khamenei ist tot, aber wie geschwächt ist das Regime? Wie groß ist der Rückhalt in der Bevölkerung? Und wer könnte die Führung übernehmen? Wie die Exil-Iraner auf die Situation schauen, besprechen wir mit der Publizistin Sheila Behjat. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.
Heute mit Miriam Meinhardt. Frau Behjat, Ihr Vater stammt aus dem Iran. Sie beschäftigen sich selbst seit Jahren intensiv mit der iranischen Opposition, insbesondere auch mit dem Widerstand von Frauen gegen das Mullah-Regime. Gerade sind die Internetverbindungen und Telefone immer öfter gestört. Wie viel Kontakt haben Sie gerade in den Iran?
Ja, Sie haben es schon gesagt, eigentlich ist die Kommunikation wirklich sehr, sehr schwer. Die ist schon natürlich seit den Protesten im Januar sehr erschwert. Da gab es ja ein Internet-Blackout so richtig. Und eigentlich seitdem ist die Kommunikation äußerst schwierig. Speziell die Menschen, mit denen ich Kontakt habe, möchte ich auch nicht zu sehr gefährden, weil selbst wenn sie die Möglichkeit haben zu kommunizieren, es sind ja dann Frauenrechtlerinnen, andere JournalistInnen, Menschen, die einer Minderheit angehören. Also der Kontakt mit mir, Informationen jetzt mir zu geben, ist für diese Menschen total gefährlich. Deswegen versuche ich das auch auf das Nötigste gerade zu reduzieren und möglichst wenig sie auch selber in Gefahr zu bringen.
Weil einfach das Telefon, weil das Internet so stark überwacht wird?
Absolut, ja. Also es wird alles überwacht. Es gab ja auch eine Phase, wo nach den Protesten dann das Internet noch down war, die Telefonleitungen aber geöffnet wurden. Aber da klar war, dass es eigentlich eine Falle ist, dass alle, die da dann eben über diese Telefonleitungen versuchen, irgendwie Kontakt zu haben, auch gerade im Ausland mit Familien oder so zu sprechen, dass das alles dann abgehört wird. Und man spricht dann natürlich total verklausuliert miteinander.
Und wie schauen die Menschen auf diese Angriffe? Also ich meine, was kriegt man da mit? Ist das dann irgendwie die Befreiung oder ist das eigentlich ja eine große Sorge, die da kommt?
Es gibt ja auch andere Menschen im Iran, aber die Menschen, die wir auch auf den Straßen gesehen haben, wo wir davon ausgehen können, dass es ein großer Teil der Menschen im Iran ist, wünschen sich, dass dieses Regime fällt. Sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass sie mit ihrem Protest das nicht alleine bewerkstelligen können. Also sie sind ja auf Gefahr ihres eigenen Leibes und Lebens auf die Straße gegangen und wurden auch tatsächlich dann einfach erschossen, sodass die Menschen natürlich jetzt erst einmal den Sturz des Regimes wollen und sich wünschen und sich auch gefreut haben, dass Ali Khamenei gestorben ist und dass er getötet wurde, so brutal das jetzt auch klingt. Und gleichzeitig sieht natürlich jetzt der Alltag für genau diese selben Menschen so aus, dass sie keinerlei Schutz haben vor diesen Luftangriffen, weil im Iran gibt es nicht genügend Bunker, es gibt auch keinen Luftalarm oder etwas in die Richtung. Also sie sind einfach komplett gerade auch diesen Angriffen ausgesetzt. Und das ist natürlich eben gerade diese große Tragödie genau für diese ZivilistInnen im Iran.
Gleichzeitig aber müssen Sie sozusagen noch das Regime, was eben doch noch irgendwie im Sattel sitzt, fürchten. Wie fest sitzt es denn im Sattel?
Das lässt sich natürlich jetzt so pauschal gar nicht so einfach sagen. Was wir natürlich erstmal gesehen haben, ist, Ali Khamenei war nicht das Regime. Sozusagen das Regime konnte am Tag nach seinem Tod sogar den Krieg erstmal ausweiten auf die Golfregion, konnte viele Angriffe auch für sich verzeichnen, auch für viel Unruhe natürlich sorgen, dass man auch sich fragen muss, wie weit können die USA, können Israel gehen, ohne natürlich Partner tatsächlich zu verschrecken, ohne auch intern im Land selbst, also zum Beispiel in den USA, da nicht sozusagen dafür zu sorgen, dass es überhaupt keinen Rückhalt mehr für diesen Krieg gibt, der ja sowieso auch völkerrechtswidrig ist. Das ist halt etwas, worauf das Regime natürlich auch ein bisschen spekuliert. Natürlich ist es geschwächt, aber es spekuliert natürlich auch eher darauf, dass es mehr bereit ist, größere Risiken in diesem Krieg einzugehen, als es vielleicht die USA und Israel können. Dann haben sie natürlich gesehen, dass es in der Lage war, recht schnell auch wieder wieder eine neue Führungsriege einzusetzen. Also es ist schon so, sie versuchen zu demonstrieren, wir haben Personal, wir haben Leute, wir sitzen im Sattel. Trotzdem ist es natürlich so, dass es auch erste Meldungen gab, dass zum Beispiel im Rahmen in den großen Teilen der Sicherheitskräfte, also die ja bestehen aus Milizen, aus Polizei und Armee, dass dort natürlich trotzdem jetzt es anfängt zu bröckeln, was die Loyalität zu diesem Regime angeht. Da gab es erste Berichte, die man mit Vorsicht genießen muss, aber sollten diese Berichte wahr sein, das ist natürlich etwas, worauf man die ganze Zeit gewartet hat. Der Anfang vom Ende der Loyalität einem großen Teil der Streitkräfte soll.
Und wie groß sehen Sie die Gefahr, dass da einfach im Zweifel sich jetzt eine Militärdiktatur an die Macht setzt oder vielleicht irgendwie das Regime in neuem Gewand?
Das wäre nämlich das Allerschlimmste. Also eigentlich ist die größte Unsicherheit in dieser Frage ja auch Donald Trump. Nach dem Motto, verliert er irgendwann einfach die Lust, ja, und sagt, na gut, jetzt sind die schlimmsten Ayatollahs weg und jetzt hören wir auf, weil dann gibt es vielleicht dort irgendeine Führungsriege, die sich auf meine Deals einlässt. Und dann hätten wir einen sozusagen islamische Republik light, was vielleicht nach außen Deals mit den USA, vielleicht sogar auch wieder mit Europa eingehen würde und sich nach innen aber rächen wird an dieser Zivilbevölkerung und ich glaube nach innen die Daumenschrauben erst recht ganz schön anziehen wird.
Wie groß ist der Rückhalt des Regimes in der Bevölkerung? Weil das ist immer schwierig zu sagen. Wie ist der Prozentsatz Ihrer Meinung nach?
Also es gibt Umfragen, die kann man zitieren aus den vergangenen Jahren, wo die Menschen befragt wurden, welche Staatsform sie sich wünschen. Und es gab eine Umfrage von über 70% der Menschen, die sich zum Beispiel eine Demokratie wünschen. Und das ist das islamische Regime nicht. Also kann man davon ausgehen, so viele Menschen wünschen sich etwas anderes als dieses Regime. Und trotzdem gibt es natürlich weiter auch Menschen, die von dem Regime profitieren und abhängig davon sind.
Den Punkt Völkerrecht haben Sie angesprochen. Das gibt sehr, sehr viele Völkerrechtler, die sagen, das ist völkerrechtswidrig, was da passiert. Aber die Diskussion wollen wir jetzt mal gar nicht aufmachen, sondern lassen Sie uns wirklich mal schauen, wie dieses Regime es geschafft hat, über so viele Jahre wirklich diesen Staat unter Kontrolle zu behalten, wenn, wie Sie gerade zitiert haben, ja doch sehr viele Menschen offenbar sich eigentlich was anderes wünschen.
Das sind die Revolutionsgarden im Iran. Das ist etwas, was immer als Krake bezeichnet wird im Land und auch in der Region, tief verankert mit vielen verschiedenen Zweigen. Das ist das ideologische Fundament, das ist aber auch das wirtschaftliche Fundament, das ist das strategische Fundament dieses ganzen Regimes mit vielen AkteurInnen, mit vielen auch Unterorganisationen. Also es ist tief verwurzelt und fest verankert. Und da kann man eben einfach, glaube ich, nicht davon sprechen, dass es mit einem Schlag beendet werden
kann. Aber machen Sie mal ein Beispiel ganz konkret. Ist da in jeder Familie mindestens einer dabei oder wie sind diese Revolutionsgarden verankert im Land?
Es sind viele Menschen da beteiligt dann, das kann man schon sagen, jetzt nicht in jeder Familie. Aber ein Beispiel ist ja allein, dass wir immer wieder sehen, wie es möglich ist, dass Menschen, die absolut direkt zu den Revolutionsgarden und dann auch zum islamischen Regime zurückzuführen sind, normale Geschäfte machen können in Europa. Also im Rahmen dieser Proteste kam ja auf von einem Geschäftsmann, der bekannt ist für seine Beziehungen zu Revolutionsgarden und zu auch dem islamischen Regime selbst, der zum Beispiel ein Hilton-Hotel in Frankfurt am Main betrieben hat. Und so verzweigt und so ausgebreitet sind auch die Einflussbereiche dieser AkteurInnen.
Und die Revolutionsgarden, vielleicht können Sie noch mal das Verhältnis der Revolutionsgarden auch zur Führung Khamenei erklären. Also weil man hat immer das Gefühl, und dann gibt es ja auch noch irgendwie Militär.
Ja, also diese Revolutionsgarde wurde eigentlich eingeführt im Rahmen der Islamischen Republik, als die entstanden ist, 1979. Also danach wurde sie aufgebaut, weil man eigentlich erstmal dem Militär nicht so geglaubt hat oder nicht so vertraut hat. Ja, das war ja die Armee, die eigentlich noch sozusagen die Armee des Schah war und jetzt sollte das die Armee der Islamischen Republik sein. Und sozusagen, um da ein Gegengewicht zu bauen, wurden diese Milizen aufgebaut, wurden die Revolutionsgarde aufgebaut und darunter befinden sich eben viele verschiedene Unterorganisationen. Auch eine Mechanik, die wichtig ist, dass sozusagen auch nicht die Revolutionsgarde an und für sich eine Entität sind, sondern es verschiedene, auch konkurrierende Unterorganisationen gibt, die sich dann auch gegenseitig so ein bisschen auch in Check and Balances halten sollen.
Aber auch die Opposition ist ja quasi nicht eine Gruppe. Wenn wir uns die verschiedenen Proteste der letzten Jahrzehnte, muss man sagen, angucken, dann sind die ja auch sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt nur mal die letzten beiden nehmen, wir hatten im September 22 sind die Frauen auf die Straße gegangen. Frau, Leben, Freiheit. Das war nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die in Polizeigewahrsam gestorben ist. Da ging es eher um die Kleidervorschriften, um die Frauen. Jetzt ist der Protest entzündet eigentlich eher an der wirtschaftlichen Unzufriedenheit.
Ja, das muss man natürlich zusammen sehen. Das ist Ausdruck eigentlich ein und derselben Sache. Das ist der Widerstand gegen das Regime. Das, was bei diesen Protesten Frau, Leben, Freiheit ja gezeigt wurde, ist, das waren nicht nur Frauen, die auf die Straße gegangen sind. Sie haben das initiiert, aber dann sind sehr große Teile der Bevölkerung insgesamt auf die Straße gegangen. Unter diesem Slogan Frau, Leben, Freiheit. Natürlich auch auf Reaktion auf den Tod von Jina Mahsa Amini. Aber weil eben diese Unterdrückung von Frauen und diese Kleidervorschriften sind eben eines der Symbole dieser Unterdrückung, eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass es insgesamt eine unfreie Bevölkerung gibt. Und diese Proteste insbesondere haben Ausdruck dafür gefunden, dass die Menschen sich ein freieres Leben wünschen, dass sie zum Beispiel auch mehr ins Zentrum der Gesellschaft rücken wollen, dass der Iran ein multiethnisches, multikulturelles Land ist mit verschiedenen religiösen Minderheiten, eben auch mit den Frauenrechten. Insbesondere Frauen als politische Akteure zu sehen. Und das war natürlich etwas, was diese Proteste insbesondere sozusagen hervorgehoben haben, was es aber immer schon gab. Und ich glaube, diese wirtschaftlichen Proteste, die wir gesehen haben, die konnten nur diese große Dimension erreichen, weil diese Wirtschaftslage jetzt sozusagen so dramatisch geworden ist für viele Menschen, dass natürlich die sowieso diesen Unmut auf das Regime hatten von 2022, aber auch von den Studierendenprotesten aus den Jahren davor. Dann haben wir die Grüne Revolution gehabt 2008, 2009. Das hat sich ja alles total aufgebaut. Und natürlich, da ist wie sozusagen ein großes Fundament für eine Unzufriedenheit mit dem Regime. Und natürlich hat sich das auch zugespitzt zu diesem Wunsch, das Regime jetzt wirklich zu stürzen.
Ist das denn eigentlich in Stadt und Land ähnlich oder gibt es da nochmal große Unterschiede?
Da gibt es natürlich Unterschiede. Es wurde auch immer wieder sehr pauschal gesagt, dass sozusagen die Bevölkerung, die etwas weniger sozial schwächer aufgestellt ist, eher dieses Regime unterstützt. Das war ja auch eigentlich eine ideologische Vorstellung dieser islamischen Revolution, dass man gesagt hat, jetzt geht es um die sozialen Fragen. Es sollen vor allem die Menschen drankommen, die sozusagen sozial benachteiligt sind und so weiter. Aber gerade diese Januar-Proteste dieses Jahres haben ja gezeigt, dass das überhaupt nicht mehr so ist. Es waren so viele verschiedene Schichten der Gesellschaft zusammen auf der Straße.
Auch auf dem Land.
Auch die Menschen, die sozusagen eigentlich auch traditionell die Unterstützer dieses Regimes sind. Und was das Land und Stadt angeht, das haben wir natürlich wieder 2022 gesehen. Ja? Da war die Verbreitung dieser Proteste in den verschiedenen Regionen, wo man sagt, das ist eher sozusagen das, was wir vielleicht ländlich geprägter nennen oder abseits der großen Metropolen wie Teheran oder so. Und da waren die Proteste äußerst groß und stark und eben auch gerade in diesen Regionen, wo ethnische Minderheiten vertreten sind, da waren die Proteste besonders stark und waren ja auch besonders lange anhaltend auch präsent.
Dennoch würde ich jetzt gerne nochmal auf die Rolle der Frauen schauen. Sie haben Frau, Leben, Freiheit angesprochen. Dennoch wäre meine These, kein Regime der Welt hält, wenn nicht auch Frauen es unterstützen.
Das ist richtig. Also, aber ich glaube, das ist ja etwas, was wir weltweit gerade sowieso eingestehen müssen. Die StützerInnen des Patriarchats, es läuft nicht entlang der Fragen von Gender, sondern entlang der Frage, möchte ich in einer gleichberechtigten Welt leben oder nicht? Und natürlich ist es im Iran genauso. Gleichwohl muss man im Iran sagen, die Frauen waren schon immer AkteurInnen des Widerstands und nicht nur in der Frauenfrage. Das geht auch zurück auf die Zeit, wo es um eine konstitutionelle Monarchie im Iran ging, um das erste Parlament ging. Da waren Frauen diejenigen, die eigentlich so die Driving Force waren, um große Teile der Bevölkerung voranzutreiben. Das ist eine große soziale Bewegung, die nicht nur die Frauenfrage vorangetrieben hat, sondern eben auch viele andere soziale Fragen und eher sozusagen der Motor für gesellschaftlichen Wandel war.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn wir einen Staat haben mit eben auch noch einem, klar, wie immer auch Stadt-Land-Gefälle, unter Umständen vielen verschiedenen Religionen und dann eben der Frage, wie kann da eine gemeinsame Kraft sich aufbauen als Opposition? Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt die Religion in Bezug darauf?
Ich glaube, der Iran ist das perfekte Beispiel zu sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Religion und Fundamentalismus. Die Menschen sind absolut gegen religiösen Fundamentalismus, aber sie sind nicht gegen den Islam per se. Und ich glaube, das ist etwas, was ja total uns zum Beispiel mit unseren Werten, wo wir einerseits sagen, es muss eine sozusagen die Menschenrechte müssen geschützt werden und zu den Menschenrechten gehört auch zum Beispiel eine Religionsfreiheit und gleichzeitig gehört zum Beispiel die Gleichheit der Geschlechter dazu. Und ich glaube, das ist eigentlich das Verständnis vieler IranerInnen, dass sie sagen, sie sind gegen jegliche Form von ideologisiertem Fundamentalismus, nicht per se gegen Religion.
Also das heißt, unterschiedliche Religionen in Iran sehen sie nicht als das Hauptproblem, sich da zu einen.
Ganz im Gegenteil. Und das ist ja auch eigentlich die Geschichte Persiens gewesen, dieses Zusammenspiel verschiedener auch religiöser Einflüsse. Viele zum Beispiel der Feiertage im Iran, auch heute noch, obwohl es eine islamische Republik ist, sind eigentlich zoroastrisch geprägt, sind ganz, ganz alte Traditionen und hinzu kommen andere Einflüsse. Und ich glaube, das ist eigentlich diese Schönheit, die man auch hervorstellen könnte, was verschiedene auch Religionen bringen können in einer Gesellschaft.
Dennoch gibt es bisher offensichtlich keine wirklich starke Opposition, die sich bilden konnte. Klar, wenn man sich das Repressionsregime anguckt, ist es auch relativ verständlich. Dennoch, immer wieder kam Protest, der konnte aber offensichtlich nicht dazu führen, dass man so stark wurde, das Regime von sich aus zu stürzen.
Würde ich vielleicht einhaken, weil ich glaube, das ist genau das Gegenteil ist, das ist der Fall. Wenn wir uns angucken, was für ein Gewaltapparat dieses Regime ist, dass dann wirklich die Menschen immer wieder auf die Straße gehen, zeigt eigentlich, wie stark diese Opposition ist, dass sie sich mobilisieren kann, unter den stärksten Beeinträchtigungen von Kommunikation zum Beispiel, sich zu organisieren, auf die Straße zu gehen, sich auch sozusagen zu formieren in einer Art, die sich total gegen das Regime richtet. Auch zu sehen im Januar, es wurden dieselben Sachen auf den Straßen gerufen, überall. Die Menschen sind zum selben Zeitpunkt auf die Straße gegangen, zum selben Tag. Also das deutet eigentlich darauf hin, wie stark diese Opposition ist.
Also trotzdem muss man natürlich konstatieren, das Regime gibt es noch. Das ist vielleicht eher der Punkt. Deswegen die Frage, wer könnte da tatsächlich eine Rolle spielen? Der Sohn des letzten Schahs, der bringt sich in Position und dennoch ist die Frage, wie viel Rückhalt hat er tatsächlich?
Ja, vielleicht erstmal der erste Teil der Frage, also mit dem, dass das Regime noch da ist. Ich meine, wir haben in Deutschland diese wunderbare Erlebnis gehabt mit einer friedlichen Revolution und dann ist eine Diktatur dadurch beendet worden. Diese Situation gibt es im Iran einfach nicht. Die Gewalt dieses Regimes ist groß. Das Regime hat auch die Möglichkeiten gehabt, in den letzten Jahren sich zum Beispiel wirtschaftlich anders zu orientieren. Es hat sich geopolitisch anders orientiert. Es exportiert das Erdöl inzwischen nach China. Es hat in Russland einen geopolitischen Partner, also die Ächtung eines Regimes weltweit, dadurch, dass es brutal mit einer Opposition umgeht, die funktioniert ja so überhaupt gar nicht mehr. So, wer kann jetzt da etwas tun? Es ist so, dass in diesen Protesten im Januar der Name Reza Pahlavi der war, der gehört wurde, sowohl im Iran als auch außerhalb
des Iran.
Also
Der Sohn des früheren Schahs.
Der hatte auch schon in der Vergangenheit eine bestimmte Rolle, aber es ist tatsächlich so, im Moment ist er die Person, die ja auch zum Beispiel imstande war, die Menschen zu mobilisieren. Er hat gesagt, sie sollen bitte auf die Straße gehen. Und die Menschen sind auf die Straße gegangen. Zum Teil ja auch, haben sie gesagt, sie sind gar keine Unterstützer von ihm. Sie wollen auch natürlich überhaupt gar keine Monarchie, aber sie wollen dieses Regime stürzen. Und das ist natürlich ein Versprechen sozusagen, das im Moment die Menschen total vereint. Es geht jetzt wirklich um das Ende dieses Regimes und da geht es auch, glaube ich, so für viele Menschen, so wie ich das sehe im Iran, darum, bestimmte politische Gräben zu überwinden, weil man merkt, dass man natürlich nur in der Vereinigung auch nach außen zu zeigen, man ist als Opposition vereint in dem Wunsch, das Regime zu stürzen, dann überhaupt erst eine Chance hat.
Also Sie würden schon sagen, dass der Sohn des früheren Schahs eine Möglichkeit wäre, die Opposition tatsächlich zu führen. Würden Sie ihn jetzt schon als Opposition bezeichnen?
Nein, das würde ich nicht. Da gibt es auch genug andere Akteure und es sind ja auch einige Fragen einfach, glaube ich, noch sehr offen. Nichtsdestotrotz hat er ja einen Fahrplan entwickelt. Zum Beispiel hat er sich angeboten als die Person, die den Übergang gestaltet. Also wir müssen ja sozusagen auch auf das hören, was er sagt. Und er sagt im Grunde genommen, er wäre bereit, die Person zu sein, die einen Übergang gestaltet zu einem Art Referendum, wo dann wirklich im Iran selber entschieden werden kann, wie diese Zukunft aussieht. Und ich glaube, egal wie man zu der Person steht, ist das eine wichtige Botschaft, weil es wurde den IranerInnen zum Beispiel 2022 und 2023 immer vorgeworfen, ihr habt gar keinen Plan für danach. Und dann war auch immer das große Argument von geopolitischen StrategInnen hier zu sagen, naja, also was, wenn das Regime stürzt, dann stürzt diese ganze Region in das totale Chaos und deswegen das kleinere Übel. Wir versuchen mit dem Regime auf diplomatischem Weg in irgendeiner Form umzugehen, was ein Schlag ins Gesicht einer Opposition ist, die sich den Sturz dieses Regimes wünscht. Und deswegen ist, glaube ich, diese Situation jetzt eine ganz andere. Nichtsdestotrotz ist es eben auch wichtig, die anderen AkteurInnen sozusagen wahrzunehmen, die es gibt. Und wie überall gibt es natürlich auch im Iran und innerhalb der Diaspora verschiedene politische Strömungen. Aber eins ist, glaube ich, echt wichtig. Diese politischen Strömungen sagen alle dasselbe. Es geht um das Ende dieses Regimes.
Dann sagen Sie noch mal ganz kurz, wer könnte sonst eine Führungsposition übernehmen?
Die beste Option, und das ist jetzt sozusagen meine persönliche Meinung, aber das teile ich auch mit anderen, wäre wirklich ein Bündnis verschiedener AkteurInnen, um auch einfach so die politischen Strömungen im Moment zu vereinen und auch zu schauen, die Frauen haben den Protest vorangetragen, die Frauen waren sozusagen im Kern dieser gesellschaftlichen Verwandlung des Iran und deswegen ist zum Beispiel für mich wichtig, dass zum Beispiel auch eine Frau in ein solches Bündnis eingeht oder eben auch mehrere Frauen, um zu zeigen, der Iran ist ein Land, wo Frauen ganz starke politische AkteurInnen sind.
Mhm. Welche Rolle spielen da die Exil-Iraner? Ich weiß, es gibt hier sozusagen in Deutschland ja eine große iranische Community. Die Frage ist natürlich immer, wie weit haben die ihre eigene Agenda oder auch ihr eigenes Empfinden, Erleben und wie passt das mit den Menschen, die in Iran tatsächlich noch leben, zusammen? Also welche Rolle spielen die Exil-Iraner? Ihrer Meinung nach?
Wenn wir von den Menschen im Iran ausgehen, dann ist die Rolle der Diaspora, die Schallverstärkung zu sein für diese Menschen. Also eigentlich das weiterzugeben, was diese Menschen im Iran zum Teil ja nicht sagen können und wo sie nicht gehört werden. Und das ist im Idealfall sozusagen die Funktion der Exil-IranerInnen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch in den vergangenen 2-3 Wochen nochmal da einen ganz großen Prozess gesehen, nämlich wie wichtig auch die Einigkeit innerhalb dieser Exil-Community ist. Und da muss man nicht sozusagen komplett überein sein, was die Meinung angeht, noch nicht mal vielleicht im Moment überein sein, was das politische System angeht, weil das ist etwas, was wirklich im Iran entschieden werden muss. Aber dass man sich einig ist, dass es jetzt darum geht, dieses Regime zu stürzen.
Ich frage deshalb, weil es ja durchaus Situationen gab, wo man quasi 3 verschiedene Demonstrationsaufrufe gesehen hat und dann sich natürlich fragt, wie geeint ist selbst die exil-iranische Community?
Ja, das tut als Exil-Iranerin erst einmal weh, weil man sich einfach wünscht, dass es Einigkeit gibt. Und gleichzeitig muss man sagen, alle Proteste hatten letztendlich dieselbe Message. Es geht um das Ende dieses Regimes. Und dann muss man akzeptieren, dass es da eine politische Vielfalt gibt.
Was müsste denn Ihrer Meinung nach Deutschland oder die EU oder was könnte Deutschland oder die EU tun, um die iranische Opposition zu unterstützen beziehungsweise einen Regime-Change zu unterstützen?
Der europäische Weg ist eben ein ganz anderer als der amerikanische. Und ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, so frustriert man eigentlich als Opposition oft war, kommt man auch immer wieder zu dem Schluss, gibt es ein anderes Mittel außer Krieg gegen dieses Regime? Also diese Frage muss auch weiterhin im Raum stehen, finde ich. Und da, finde ich, hat die Europäische Union natürlich noch nicht alle Mittel ausgeschöpft. Also
Sanktionen, Terrorliste.
Die Sanktionen jetzt wirklich umzusetzen, die diese Terrorlistung zum Beispiel jetzt eigentlich gebietet, das bedeutet ja, dass die Organisation an und für sich sozusagen überhaupt nicht mehr als adäquater Partner gesehen wird, sowohl diplomatisch nicht, als auch wirtschaftlich nicht und sämtliche Akteurinnen, die damit in Verbindung stehen, auch nicht. Sämtliche Finanzflüsse auch müssten überprüft werden und natürlich auch alle Aktivitäten, was im Bereich der Spionage, der Sicherheit, diese Aktivitäten, wo wir wissen, dass iranische AkteurInnen insbesondere in Europa aktiv sind, dass sie überprüft und natürlich gestoppt werden.
Und dann vielleicht auch Finanzmittel eingefroren. Also abschließend nochmal die Frage, wie groß ist die Chance auf einen echten Regime-Change in Iran?
Die Chance ist riesengroß, so groß wie sie noch nie war in den letzten 47 Jahren. Und trotzdem liegt genau diese Chance in der Hand von Menschen, die sind absolut unberechenbar. Das sind Donald Trump und natürlich auch dieses islamische Regime.
Sagt die Publizistin Sheila Bechtjat. Vielen Dank für Ihre Zeit und hier sagt Tschüss Miriam Meinhardt.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.